Allmächtiger Gott, ich danke dir, dass du da bist, dass du in Jesus Christus zu uns gekommen bist. Jesus, danke, dass du ja so viel für uns getan hast und jeden Tag tust, dass wir wirklich in dir geborgen sein können. Hier öffnen unsere Herzen, unsere Ohren für dich, was du jetzt sagen willst. Durch die Worte, die wir hören, durch dein Wort. Dass wir ja, gestärkt werden, korrigiert werden, immer wieder neu auf dich ausgerichtet werden. Dir zur Ehre. In Jesus. Amen. Als ich über das Thema nachgedacht habe, kam mir ein Gedanke, was auch mit verbunden ist, dass ich meine Stimmenprobleme habe. Ich trainiere eine Basketballmannschaft und gestern hatten wir ein Spiel und ich habe ein bisschen zu viel, zu laut geredet und deshalb habe ich so ein bisschen was, das war schon am Kommen und dann habe ich das so ein bisschen gereizt. Aber was mir aufgefallen ist in den letzten Wochen, Monaten, ist, also das ist eine U14-Mannschaft, das heißt 11- bis 13-Jährige, 10- bis 13-Jährige Mädchen. Und es haben alle ein Handy. Also nicht nur ein Handy, sondern ein Smartphone. Also warum haben sie das? Ja, also ich denke erstmal, keiner will außen vor sein. Aber sie würden schnell sagen, ja, damit wir miteinander kommunizieren können. Wir wollen miteinander in Verbindung sein. Und inzwischen gibt es so viele Möglichkeiten, in Verbindung zu sein. Ja, ich habe einfach kurz im Internet geguckt. Ja, all diese Networking-Möglichkeiten gibt es. Wusste ich gar nicht, dass es so viel gibt. Ja, wo fängt man dann an? Ich weiß nicht, wo ich das am Gespräch, das bestimmte Leute in bestimmten Alter bestimmte Dinge benutzen und das ist immer so ein Trend. Und jedenfalls drückt es eins aus. Es drückt aus, dass Menschen in Verbindung sein wollen, kommunizieren wollen. Diese Möglichkeit macht es etwas einfacher. In manchen Dingen, aber in manchen Dingen ist es schon problematisch. Aber darauf will ich nicht eingehen. Einfach die Tatsache, dass wir miteinander kommunizieren wollen. Wir wollen miteinander reden. In Verbindung sein. Kein Mensch, das zeigt einfach, dass kein Mensch geschaffen ist, um wirklich ein Einzelgänger zu sein. Kein Mensch ist eine Insel, wie einer mal sagte. Und es drückt auch aus, dass wenn du jemanden kennenlernen willst, muss dieser mit dir kommunizieren. Und musst du mit ihm oder ihr kommunizieren. Sonst gibt es kein Kennenlernen. Gibt es keine Basis für eine Gemeinschaft, für eine Beziehung. Und es ist eigentlich nicht anders mit unserem Schöpfer. Wir hatten am Anfang, und Kyle hat es schon gesagt, also immer wieder zeigen wir diesen Vers. Das ewige Leben ist es, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, zu erkennen. Wenn wir Gott erkennen wollen, dann sind wir darauf angewiesen, dass er sich zeigt, dass er sich bekannt gibt, offenbart. Sonst können wir ihn nicht kennenlernen. Wie willst du Gott kennenlernen, wenn er nichts von sich sagt? Das geht nicht. Darum geht es vor allem heute. Und ich möchte im Johannes-Evangelium anfangen. Wir haben gerade vor 2 Jahren, 1,5 Jahren, damit begonnen, also glaube ich, dieses Evangelium durchgemacht. Ich habe Christian gebeten, die Johannes 1, den Anfang von Johannes-Evangelium zu lesen.
Johannes Kapitel 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben. Dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Mensch erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt.
Da wird in den Worten so viel gesagt, wirklich sehr viel, also kann man so viel daraus holen. Ich will nur ein paar Dinge hier betonen, denn ich denke, das ist ja für das, was wir heute betrachten, sehr wichtig, und zwar am Anfang. Wie Johannes es beginnt, am Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Und ja, ich denke, so das erste Mal, wo ich gelesen habe, habe ich mir gedacht, das hätte eigentlich viel einfacher machen können. Ja? Man hätte einfach sagen können, am Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Ja? Das hätte es auch gereicht. Aber er sagt, fängt mir diese Idee an, die so für mich ein bisschen komisch war. Und erst als ich näher geschaut habe, auch die Hintergründe damals, da habe ich wirklich gelernt, das zu schätzen, was er sagte. Ja? Denn damals gab es zwei Strömungen oder Denkweisen, mit denen die Menschen, an die Johannes schrieb, in Kontakt waren. Das erste war die griechische Denkweise, die vor allem durch diese Jahrhunderte von Philosophen geprägt war. Und diese Philosophen, diese verschiedene philosophischen Schule, also eins hat sie geeint, und zwar das Ablehnen von diesen griechischen Göttern. Die haben gewusst, das ist es nicht. Aber sie haben auch gewusst, also wie diese Welt ist, da muss irgendwas sein. Und so, es muss irgendeine Macht oder eine Vernunft sein, die dahinter steht. Denn sonst wäre es nicht so, wie es ist. Es muss was sein, so geordnet und so geregelt. Und das haben die Griechen, haben das genannt Logos, das Wort. Das nannten sie das, was für sie hinter der Schöpfung war, dass die Schöpfung ordnet, die Natur seine Regeln gibt und seine Ordnung. Ja, und diese Denkweise war sehr verbreitet in der nicht-jüdischen Welt. Natürlich gab es dann auf der anderen Seite diese jüdische Denkweise, die auch unter Christen verbreitet war, natürlich. Und dieser Denkweise, ja, ich meine, wenn man überlegt heute, ist das eigentlich nicht viel anders, als was viele Menschen sagen. Es gibt Menschen, die sagen, ja, also die können mich mit Gott und Jesus anfangen, aber irgendwas ist da, sagen sie. Die wissen also, das kann einfach nicht so zufällig entstanden sein. Und das ist eigentlich, was die gedacht haben damals. Jedenfalls ist jüdische Denkweise, da waren diese drei Wörter, ja, drei Begriffe am Anfang, Gott und Wort. Womit verbinden Sie das? Also Anfang ist Schöpfung. Was tat Gott am Anfang? Er sprach. Also mit dem Wort ist die schöpferische Kraft Gottes. Das war ihre Verbindung. Ja. Und so kam es auch immer wieder in der Schrift, im Alten Testament zum Ausdruck. Zum Beispiel Psalm 33, Vers 6. Wer hat das?
Ja. Ja. Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel erschaffen, das Heer der Sterne durch den Hauch seines Mundes.
Hier haben wir das. Das Wort schafft. Das Wort des Herrn. Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel erschaffen. Da ist die Kraft Gottes ausgedrückt. Ja? Und es war so fast manchmal, dass man den Eindruck bekommen könnte, dieses Wort nicht eine Botschaft war, sondern mehr fast eine, kann man sagen, eine Personifizierung war. Jesaja 55.
So. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Seemann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst. Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe.
Okay. Hier siehst du schon ein bisschen, ja, dieses, es geht hervor, es richtet was aus, es kommt zurück. Es ist fast wie eine Person. Man sagt, okay, man könnte sagen, okay, fast, das ist schon ein erster Hinweis auf Jesus eigentlich. Ja, diese Denkweise war sehr vorhanden bei den Juden, wo sie auch diese Worte kannten, die Johannes benutzte. Und da kommt das Dritte eben, ist eben das, was am Anfang ist. Das Wort, was heißt das? Das Wort ist nicht nur irgendein Wort, sondern es ist eine Beschreibung für eine vollkommene Botschaft. Ja, ich finde es immer interessant, in der Zeitung oder so, da haben sie das Wort zum Sonntag. Und ich habe mich immer gedacht, das wäre ja wirklich interessant zu sehen, dass wenn sie nur ein Wort haben, das Wort zum Sonntag, Liebe. Ja, aber natürlich, wir wissen, das ist eine Botschaft. Das ist nicht nur ein Wort. Ja. Das ist die Botschaft. Und das ist eben diese Botschaft von Gott. Die vollkommene Botschaft von Gott. Ja, damit er sich zeigt, damit wir ihn erkennen können. Ja, oder überhaupt, also eine Mitteilung von Gott. Und das sind diese drei Gedanken kommen zusammen in Vers 14. Johannes 1, 14. Wir hatten.
Der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut, lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie er nur als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt.
Also Johannes nimmt diese drei Dinge, bringt sie zusammen und im Wort und sagte, und das wurde Mensch und wohnte unter uns. Und er hat es erlebt. Er durfte es erleben und sein Fazit ist einfach herrlich. So eine vollkommene Verbindung von Gnade und Wahrheit. War schon am Anfang da. Jesus war und ist die handelnde, ordnende Kraft in der Schöpfung. Er war das Vollkommene, die vollkommene Botschaft von Gott in Fleisch und Blut. Durch seine Taten, durch seine Worte, durch all das, was er sagt und tat, erkennen wir unseren Schöpfer. Und das betont Jesus auch immer wieder. In seinen eigenen Worten. Er sagt zum Beispiel, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Er sagt, was der Vater tut, das, genau das tut der Sohn auch. Sagt sogar, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Was ich rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Also praktisch, er sagt in einer anderen Stelle, ich sage nichts, was nicht vom Vater kommt. Also so eine vollkommene Einheit hier zwischen Vater und Sohn. Wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Hier haben wir eine, sehen wir immer wieder, wie Vater und Sohn, Jesus und unser Schöpfer Gott, wie das zusammenkommt. Und wie klar ist es, dass was er, dass das eine Einheit ist, die man nicht trennen kann. Und so lernen wir durch Jesus Gott in einer Weise kennen, die wir nicht, sonst nicht könnten. Und so wird es auch deutlich hier, dass nicht der Hauptgrund, aber auch ein Grund, weshalb Jesus kam. Das hören wir in Johannes 1,18. Hören wir nochmal. Ja, das.
Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Nur der eine, der selbst Gott ist und mit dem Vater in engster Gemeinschaft steht, hat uns gesagt und gezeigt, wer Gott ist.
Okay. Er hat uns gezeigt, wer Gott ist. Er hat uns, also es ist immer wieder, gibt es den Versuch, so irgendwie Gott, ist Gott für alle und Jesus ist nur für uns Christen und dann gibt es andere und man versucht sie zu trennen. Aber in diesen Worten wird es klar, das geht nicht. Dass jemand sagt, ich kann an Gott glauben, aber mit Jesus kann ich nicht anfangen. Wie geht das bitte? Und ich denke, deshalb hatte Jesus immer wieder Ärger mit den Juden. Wenn er irgendwie einfach gesagt hätte, er ist ein Prophet und ein Lehrer oder sowas, dann wäre es nicht so ein Problem. Aber immer wieder kamen diese Behauptungen von ihm selbst, die eigentlich keinen Zweifel ließen, da ist mehr als nur ein Prophet, da ist mehr als nur irgendein Lehrer da. Ja. Und so ist es einfach hier ganz klar, wir können Gott nicht besser kennenlernen, wenn wir uns nicht mit Jesus intensiv beschäftigen. Jesus ist die Vollendung der Offenbarung Gottes. Und so lohnt es sich. Deshalb sagte auch Jesus, dieses ewige Leben, dass sie den allein wahren Gott erkennen und den und den du gesandt hast, Jesus Christus. Beides ist wichtig. Es gibt so viele Dinge, die man noch sagen könnte, aber was das für uns heute, uns Menschen heute auch bedeutet, wollte ich nochmal darauf eingehen. Eine wichtige Stelle in Hebräer Kapitel 2.
Das wird zum Besagten. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für sie eintreten. Ein Hohepriester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind.
Es ist interessant, wir reden manchmal davon, dass Gott allmächtig ist, alles tun kann. Ja. Aber es gibt Dinge, die Gott nicht tun konnte, ohne die Menschwerdung Jesu. Er musste Mensch werden. Er musste das. Weil Dinge in dem Sündenfall entstanden sind, die nur er dadurch beseitigen konnte. Eins davon ist die Macht des Teufels. Und hier betont er, die Macht des Teufels ist vor allem darin, in der Angst vor dem Tod. Und diese Angst nimmt er, indem er unsere Schuld nimmt, indem er uns wieder in die Gemeinschaft mit ihm bringt. Indem er selbst gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und dann sagt zu uns, bevor er gegangen ist, ich gehe hin, um euch in eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich gegangen bin, werde ich wiederkommen, um euch zu mir zu holen. Also nimmt er diese Angst, gibt uns die Gewissheit, wir werden da sein, wo er ist. Ich fand es interessant, ich habe diese Woche gelesen von einem, gab einen Bischof im 16. Jahrhundert in England. Und er hat durch sein eigenes Bibelstudium bestimmte Dinge erkannt, die für die, die wo er sagt, die Kirche sei mal falsch. Und wegen, weil er das auch öffentlich gelehrt hatte, ich weiß nicht mehr, was der Inhalt war, wurde er praktisch dazu verurteilt, ja, am Scheiterhaufen zu sterben. Ein Todesurteil. Und so wird berichtet von seinem Bruder, er ging hin, um in der Nacht, bevor er sterben sollte, ihn zu trösten und einfach Beistand zu leisten. Er dachte, diese letzte Nacht, das wird so für ihn bestimmt furchtbar sein. Und er soll seinem Bruder gesagt haben, dass er ruhig nach Hause gehen kann, er hat vor zu schlafen. Denn er kennt Gottes Frieden. Und er hatte selbst vor, einen schönen Schlaf zu haben. Ja. Das ist es, was, glaube ich, hier gemeint ist. Gott schenkt uns diesen Frieden auch vor dem Tod. Aber nicht nur. In vielen Situationen im Leben, wo die Angst uns einjagen will, lähmen will, schenkt Gott uns seinen Frieden. Und der zweite Aspekt, der hier wichtig ist, ist einfach, dass er, wie hier steht, er ist in jeder Hinsicht gleich geworden. Das heißt, er hat alles durchgemacht, was wir durchgemacht haben. Steht auch da. Hast du Hass oder Ablehnung erfahren? Er hat es auch erfahren. Gibt es Versuchungen in deinem Leben, die, wo du nicht weißt, ob du Herr wirst? Ja, er sagt, hier, er hat selbst gelitten. Er war selbst Versuchungen ausgesetzt. Das heißt, er kennt das. Und so kann er barmherzig, er versteht das. Es ist sehr wichtig zu wissen, dass Menschen verstehen, was wir durchmachen. Und zu wissen, dass Jesus es versteht. Ich habe Februar vor 32 Jahren habe ich meinen Vater verloren. Er ist am Krebs gestorben. Mit 58. Und wir sind dann hingeflogen für die Beerdigung. Und während wir da waren, haben wir dann eben die Gemeinde besucht, die, wo Cindy aufgewachsen ist, in Colorado. Und wir waren ja auf einer Veranstaltung, weiß nicht mehr, was es war, gab so ein Gemeinschaftsessen oder sowas. Und da kam ein Mensch auf mich zu, den ich kaum kannte. Kann mich an seinen Namen erinnern. Ja. Aber er hat nur gesagt, man merkte, dass es ihm so ein bisschen, er war nicht so sicher, wie er das sagen soll. Er sagte, ich wollte dir nur Bescheid sagen. Vor kurzem habe ich meinen Vater auch verloren. Ich weiß, was du gerade durchmachst. Und es war interessant, weil ich hatte viele Leute, die ihr Beileid ausgedrückt haben. Aber zu wissen, der weiß, was ich durchmache, das macht so viel aus. Also für mich hat das so viel ausgemacht. Ja, dass ich jetzt heute, 32 Jahre später mich genau erinnere an dieses Gespräch, dass er sagte, ich weiß, was du durchmachst. Ich kann nicht zählen, könnte überhaupt nicht versuchen zu zählen, wie viele Leute ihr Badegast gedrückt haben. Aber an dieses Gespräch erinnere ich mich. Ja? Und das ist ja eben wichtig zu erkennen, Jesus sagt es auch. Bist du in einer Versuchung? Ja? Ich kenne das. Ja? Wurdest du abgelehnt? Ja, ich kenne das. Hast du wegen deinem Glauben Hass erfahren? Ich kenne das. Ja, das Mitleid heißt auch, dass wir bekennen, dass derjenige weiß, was wir durchmachen. Es gibt viele Dinge im Leben, da kann ich das nicht sagen. Und ich denke, in einer Weise drückt das auch aus, was wir auch erleben sollen heute, denn heute ist er nicht mehr da. Wir können ihn nicht vor uns sehen. Ich kann mich erinnern, vor viele Jahren, da gab es ein Spiel, wo man so ein bisschen ein Kennenlernspiel, da hatte man irgendwie Karte gezogen und sollte man eine Frage beantworten, das helfen sollte, die so ein bisschen das Kennenlernen. Und eine Frage war, welche Menschen in der Geschichte möchtest du sein? Dann hat man immer so an große Leute gedacht. Ja. Martin Luther oder was weiß ich, ja, Ronaldo oder weiß ich nicht. Jedenfalls, also es ist interessant, also ich weiß nicht mehr, wie das Spiel war, aber diese eine Frage ist mir irgendwie hängen geblieben. Mit der Zeit denke ich, meine Antwort wäre einfach irgendein Mensch, der damals in Israel gelebt hat, um einfach zu sehen, diesen Jesus. Und das zu erleben, was er getan hat und wie er gelebt hat. Einfach wirklich das mit eigenen Augen zu sehen. Das wäre für mich toll. Einfach. Ja? Aber wir können das heute nicht. Er ist nicht mehr da. Aber in einer Weise ist er da, durch seinen Geist in uns. Aber in einer anderen Weise ist er auch. Und ich wurde darauf aufmerksam gemacht, als ich vor Jahren mit einer Frau gesprochen habe, junge Frau, die wirklich viel Leid in ihrem Leben hatte. Und ich habe versucht, ihr klarzumachen, dass Gott ein liebender Vater ist, wirklich um sie gesorgt ist. Ich habe ihr versucht klarzumachen, dass Jesus wirklich alles für sie gegeben hat. Ich wollte, dass sie unbedingt das versteht. Und da hat sie gesagt, ja, das ist schön und gut, aber was ist es, wenn ich eine Umarmung brauche? Jesus ist gar nicht da. Wenn ich Trost brauche. Und da fiel mir nachher ein, so schnell konnte ich nicht denken. Denn das war praktisch als sie aus dem Haus ging. Es fiel mir ein, eigentlich ist er heute da, um eine Umarmung zu geben. Oder? Wir hatten vor einigen Wochen, wir waren unterwegs im Römerbrief. Und da gab es eine wichtige Stelle, Römer 12, Vers 5.
So sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander.
Wir sind ein Leib. Das heißt, wenn Jesus jemanden umarmen will, benutzt er seinen Leib. Wenn ich jemanden umarmen will, dann benutze ich auch meinen Leib. Und das ist nicht anders mit Jesus. Das heißt, wir, in einer Weise ist Jesus nicht mehr körperlich auf der Erde, aber in einer anderen Weise ist er körperlich auf der Erde, in seinem Leib, in deiner Gemeinde. Und wir alle haben die Aufgabe, praktisch das zu verkörpern, was Jesus damals war. Und weil wir das nicht vollkommen alleine tun können, brauchen wir auch einander, damit wir alle zusammen das sein können, was Jesus war und ist. So ist Jesus auch heute gegenwärtig. Das ist die Herausforderung, die wir haben. Und so konnte auch Johannes wichtige Worte sagen in Johannes Vers 13.
So, Vers 34.
Ja.
Ein neues Gebet gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt.
Jesus war überzeugt, dass wir in der Lage sind, einander so zu lieben, wie er liebt. Das soll übrigens 34 heißen, nicht 3. Wir sind laut Jesus in der Lage, das zu tun. Nur, natürlich nur durch seinen Geist, aus seiner Kraft. Gemeinsam. Ja. Und so ist es, wenn Gott Mensch geworden ist, damals in Jesus, so wird er auch täglich konkret für Menschen in seinem Leib, in seiner Gemeinde. Damit die Welt erkennt, das steht im nächsten Vers, damit die Welt erkennt, dass wir seine Jünger sind. Die große Herausforderung. Ja. Also das ist eigentlich recht einfach, die Idee. Wir sehen Jesus und erkennen Gott immer besser dadurch. Menschen außerhalb sehen uns und erkennen Jesus. So war es gedacht. So ist die Herausforderung. Und das klappt nur, wenn wir Jesus sehen. Und uns auch von ihm, wie es Kai, glaube ich, sagte, verwandeln lassen. Beten wir zum Schluss zusammen. Himmlischer Vater, danke, dass du deinen Sohn auf diese Erde geschickt hast, damit wir dich erkennen, damit wir so viel von dir erfahren können, damit wir mit dir leben können. Danke, dass wir in Christus alle Schätze der Weisheit haben, dass wir deine Kinder geworden sind, in deiner Liebe leben. Herr, ich bitte dich, öffne unsere Augen, dass wir sehen, wo du uns gebrauchen wirst aus deinem Leib in dieser Welt. Deine Liebe in dieser Welt. Richte unsere Augen auf dich, Herr. Wir brauchen dich so sehr. Amen. Amen. Wir laden alle ein, noch die Gemeinschaft hier zu genießen. Wir freuen uns auf jeden, der hier ist, auch wenn so viele fehlen. Ich wünsche alle eine schöne Woche. Ich hoffe, dass nächste Woche meine Stimme etwas besser ist. Schauen wir mal. Gottes Segen begleite euch in dieser Woche. Sein Frieden begleite euch. Amen. Welches?
Das mit den Gegenüberstellungen.
Das?